Ja, wir haben gerade gesungen, beziehungsweise im Stillen, und dankenswerterweise hat Christian das für uns dann auch gesungen. Jesus ist gekommen, Grund ewiger Freude. Und ich habe diesmal zu meiner heutigen Predigt auch einen Text aus den Evangelien ausgewählt, ja, wo wir wieder sehen werden, es ist Johannes 9, Johannes Kapitel 9, wie unglaublich inhaltsreich die Bibel ist und was man immer noch weiter entdecken kann. Ich habe gestern nochmal überlegt, wie mache ich meinen Anfang der Predigt. Also für mich ist das immer die größte Hürde. Und ja, das Wetter ist immer ein Thema, nicht nur zum Smalltalk. Und ja, es ist ja schon, fällt ja schon auf, wir haben seit Tagen, ich nehme mal an, es ist eine Art Föhn, ich bin keine Bayerin, aber manchmal spüre ich die Auswirkungen. Und es ist wunderbar, es ist hell, die Sonne, wir kriegen die Sonne und es ist hell. Und um Helligkeit und um Sehen können geht es auch bei dem, was wir in Johannes 9 finden. Und ich möchte euch einladen, dass wir zunächst mal die ersten 5 Verse gemeinsam lesen und schauen, was da schon alles Wichtiges, Interessantes steht. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Soweit erstmal. Der Kontext, also wo ist Jesus da, was ist das gerade für eine Zeit, was passiert da gerade? Also Jesus ist mit seinen Jüngern zum Laubhüttenfest gekommen nach Jerusalem. Es gab seit etlichen Jahrhunderten die Anweisung, die großen Feste, die durfte man nur in Jerusalem feiern. Ja, so wie die Samariter eben ihren Ort hatten, so galt das für den jüdischen Staat, für die Juden. Und ja, man kann sich vorstellen, was da für eine Menge an Menschen war. Jerusalem war damals auch tatsächlich nicht so klein, aber trotzdem, es muss sehr viel los gewesen sein. Und interessant ist, wenn man das ein bisschen vorne liest, sieht man, dass Jesus erstmal seine Jünger vorausgeschickt hat. Er sagt sogar: Ich komme nicht mit, geht ihr. Und nach einer Weile, heißt es, ist er dann doch gegangen und erstmal heimlich. Warum heimlich? Gerade im Johannes wird es sehr stark herausgearbeitet und immer wieder betont, wie Jesus von ziemlich vorne an seinem öffentlichen Wirken schon bedroht war, und zwar vom Tod bedroht. Und auch jetzt haben wir vor diesen Versen, vor dieser Begebenheit, Jesus und der Blinde, da steht in Johannes 8 im letzten Vers: Die Juden, die Jesus bekämpften, hoben Steine auf, um auf ihn zu werfen. Nochmal, da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Wir wissen von anderen Begebenheiten, auch von anderen Evangelisten, dass Jesus tatsächlich öfter vom Tod bedroht wurde, also vom Umgebrachtwerden bedroht war. Man könnte auch sagen, es wäre eine Lynchjustiz gewesen, denn eigentlich waren die Gesetze damals so, dass Todesurteile nur von den Römern ausgesprochen werden konnten, verhängt werden konnten. Und da musste natürlich etwas vorausgehen, eine Art Prozess oder zumindest eben Zeugenaussagen. Ja, also wir merken schon, Jesus hat neben seinen Nachfolgern eben viele gehabt, die ihn befeindet haben und die sogar trotz ihres, oder weil sie vielleicht dachten, das ist besonders fromm, die sogar zur Lynchjustiz bereit gewesen wären. Noch war es so, dass Jesus dem entkommen konnte, Jesus wusste ja, wann seine Zeit gekommen ist für seinen Opfertod. Und hier ist Jesus noch mittendrin in seiner Sendung. Und zu seiner Sendung gehört ja das Heilen von kranken Menschen, von behinderten Menschen und so auch von hier. Die ersten zwei Verse sind schon mal ganz interessant. Also Jesus kommt da vorbei, er sieht jemanden, der, und jetzt heißt es schon, der blind geboren war. Warum das Jesus wusste, wissen wir nicht. Die Bibel bringt ja nicht immer alles im Detail, sondern es könnte auch sein, dass Jesus ihn gefragt hat, bist du später oder sind sie später blind geworden oder nein, von Geburt an. Und jetzt fragen die Jünger, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Also rein theoretisch finden die Jünger, wäre das auch möglich. Hier ist ein Mensch blind geboren, weil er gesündigt hat. Ja, wo hat er denn gesündigt? Als Embryo oder wie? Also wir merken schon, das war so dicht und so stark in den Köpfen drin. Wenn jemand eine Behinderung hat, wenn jemand krank ist, dann ist immer Sünde im Spiel. Und da ging man so weit, dass man sagt, naja, wenn es deine Eltern nicht waren, dann musstest du gewesen sein. Und nun gibt Jesus die Antwort, Vers 3. Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Also Jesus lässt sich an dieser Stelle, nein, auf eine Diskussion ein wäre zu viel gesagt, aber Jesus gibt eine ganz klare Antwort. Weder der Blindgeborene hat gesündigt noch seine Eltern. Jesus macht da aber nicht einen Punkt und es ist für ihn erledigt, sondern er erklärt, was hier ja, er gibt hier den Grund an, warum sie wahrscheinlich auch an den Blinden gerade vorbeigehen. Wenn Jesus unterwegs war, war das ja fast nie einfach zufällig, sondern Jesus sagt, es sollen die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Und Jesus spricht dann davon in Vers 4 und das ist auch ganz interessant, da sagt Jesus nämlich, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Das heißt, die Jünger, die mit ihm dabei sind, die werden hier schon mit eingespannt. Denen wird hier schon ganz klar gesagt, wir müssen die Werke wirken. Hört mal auf hier zu überlegen, ob jemand, der blind geboren ist, schon gesündigt hat. Darüber, über sowas reden wir nicht, das ist Quatsch, sondern ich sage euch, wir müssen die Taten tun von Gott Vater, der mich, Jesus, gesandt hat, und zwar solange es Tag ist. Da kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und hier kommen wir wieder in dieses Thema rein, was ich vorhin vom schönen Wetter auch schon habe anklingen lassen. Ja, am Tag ist es hell, am Tag kann man arbeiten. Das ist natürlich, müssen wir uns auch ein bisschen in die damalige Zeit und die Umweltbedingungen reinversetzen. Ja, da hat man halt tagsüber gearbeitet und wenn es dunkel wurde und wenn es Nacht wurde, dann hat man eben nichts mehr machen können, was eine Arbeit ist, was ein Werk ist. Ja, und dann geht Jesus, in Vers 5 bringt Jesus dann das, was wir im Johannes manchmal lesen, nämlich sagt er, ich bin das Licht der Welt. Und zwar, solange ich in der Erde bin, bin ich das Licht der Welt. Vielleicht fällt dem einen oder anderen dieser Satz ein, wenn wir an die Bergpredigt denken, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und tatsächlich sagt er ja auch, Jesus, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Aber etwas vorher hat er schon gesagt, wir müssen die Werke wirken. Jesus bezeichnet sich als Licht der Welt, als lebendiges Wasser, als Brot des Lebens. All diese Selbstdefinitionen finden wir beim Evangelisten Johannes. Und es ist interessant, dass dafür auch immer dann die Beispiele kommen. Was ist denn damit gemeint? Jesus hat ja im Unterschied zu den Pharisäern, die wohl recht trocken gepredigt haben, wenig anschaulich, hat Jesus ja immer aus dem Alltag der Menschen Beispiele genommen. Nachdem er also die Jünger nochmal daran erinnert hat, dass er das Licht der Welt ist und dass sie zusammen zu wirken haben, wenn man es ein bisschen anschaut, also ich habe mich dann doch gewundert, habe gedacht, Jesus fragt den Blinden gar nicht, soll ich dir helfen? Möchtest du, dass ich dich sehend mache? Nö, das geht einfach in Vers 6 weiter. Als Jesus das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Naja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man das liest, wie Jesus das gemacht hat. Also sehr appetitlich klingt es ja nicht. Und man hat, die Jünger werden sich auch schon gefragt haben, was soll das? Der Blinde hat ja nichts gesehen, also ob der das schon mitgekriegt hat. Ja, aber Jesus macht da gar nicht lang rum, zumindest ist es nicht überliefert. Und er macht, und er nimmt diesen Brei aus Erde und Spucke und gibt ihn und streicht ihn auf die Augen des Blinden. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der eine oder andere, dem sowas passiert, erstmal schreien würde, Hilfe, was machst du denn, ich sehe ja nichts und geh weg. Ja, nee. Es ist natürlich so, dass wir mehrere Heilungsgeschichten in der Bibel haben, wo immer so etwas als Hilfsmittel benutzt wird, wo wir normalerweise sagen, das ist eklig oder das macht man doch nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie weit es damals eben auch der Symbolik geholfen hat oder dem Denken der Menschen damals, die in vielem wirklich stärker in Symbolen auch gedacht haben. Als Jesus den Brei auf die Augen gestrichen hat, sagt er zu dem Blinden, geh zum Teich Siloah. Und der Teich Siloah heißt übersetzt gesandt und wasche dich. Und was macht der Blinde? Der schreit nicht rum, der diskutiert nicht. Der geht hin, wäscht sich und da ging er hin, wusch sich und kam sehend wieder. Ja, tolle Sache, oder? Jesus hat gerade einen behinderten Menschen, einen Menschen, der auch nur betteln kann, weil er ja nichts arbeiten kann als Blinder. Damals war das so, hat er wieder sehend gemacht. Ist doch super, was würden wir erwarten? Die Jünger, aber auch andere, die fasziniert sind von Jesus, die noch erstmal einen Lobgesang anstimmen können oder zumindest Halleluja und Jesus, jetzt glauben wir. Ja, ganz so geht es nicht weiter. Aber wir lernen hier drei Menschengruppen kennen und jetzt kommen erstmal die Nachbarn. In Vers 8, die Nachbarn nun und die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Also der Bettler war kein Unbekannter, ja? Obwohl es in Jerusalem spielt, aber wahrscheinlich war das immer die gleiche Ecke. Ich weiß nicht, wer von euch diese Zeitschrift BIS kennt, die wird ja von Obdachlosen, wird die ja, ja verkauft und die Menschen, die verkaufen, die sind immer an einer bestimmten Stelle. Ich hatte auch jahrelang jemanden, dem ich es abgekauft habe, jetzt weiß ich nicht, er ist nicht mehr da. Aber so ähnlich war das damals wohl, könnte man vermuten auch, ja, dass die Bettler bestimmte Plätze hatten und die Nachbarn sagen, Moment mal, den kennen wir doch, das ist doch der, der immer da gesessen ist und gebettelt hat. Einige sprachen, er ist, andere, nein, aber er ist ihm ähnlich. So, und jetzt kommt er endlich mal zu Wort. Er selbst aber sprach, ich bin's. Naja, ein bisschen wortkarg scheint er zu sein, denn ja, dafür, dass er eben erstmal die Antwort gibt. Aber wir können uns vielleicht auch vorstellen, was in dem Blinden bzw. dem jetzt Sehenden vorgegangen sein muss. Also es ist gut möglich, dass er einen Schock hatte, denn auch durch erfreuliche Dinge, die sehr gravierend sind, sehr gravierende Ereignisse, kann man so etwas wie einen Schock erleiden. Er sagt jedenfalls, jetzt hör doch auf zu streiten, ich bin's. Er selbst sprach, ich bin's. Ja, und jetzt kommt natürlich die nächste Frage. Sie fragten ihn, Vers 10, wie sind deine Augen aufgetan worden? Also mit anderen Worten, wie ist denn das gekommen? Wer hat denn das gemacht? Wie? Und der Blinde wird jetzt etwas redseliger. Er antwortete, Vers 11, der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen und sprach, geh zum Teich Siloah und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Also wir sehen, bei Johannes wird es zweimal fast identisch geschildert. Einmal schildert es der Evangelist selber und einmal lässt er das jetzt diesen ehemals Blinden erzählen. Und die Nachbarn und die Leute, die ihn vom Vorbeigehen kennen, fragen ihn, wo ist er? Und der Blinde, der ehemals Blinde, sagt, ich weiß es nicht. Mit anderen Worten, Jesus ist schon wieder weg. Jesus will auch hier offensichtlich keine große Menschenansammlung haben. Er weiß schon warum. Seine Stunde, seinen Leidensweg anzutreten, ist noch nicht gekommen. Und jetzt ist er noch da, um das Evangelium zu verbreiten. Und dazu gehört eben auch, Menschen gesund zu machen. Ja. Und jetzt wollen sie wissen, wo ist er? Er antwortete, ich weiß es nicht. Und was machen jetzt die Nachbarn und die, die ihn schon kennen, Bekannte? Da heißt es in Vers 13, da führten sie ihn, der vorher blind gewesen war, zu den Pharisäern. Okay, das ist schon mal nicht so gut, ja? Wenn wir ganz, ganz genau bisher die Johannes-Evangelien, das Johannes-Evangelium gelesen haben, dann wissen wir, da gab es doch neulich den Versuch einer Lynchjustiz und jetzt führen sie diesen ehemals blinden Menschen zu den Pharisäern. Und jetzt wird noch eins draufgesetzt, noch schlimmer. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Aha, wo ist das Problem? Nun, auch im Johannes gibt es schon Fälle, wo das so ähnlich abgelaufen ist und wir wissen, am Sabbat etwas zu tun, das geht gar nicht. Ja, geht gar nicht. Jesus hat zwar immer wieder Beispiele gegeben, mal sagt er, also passt mal auf, wenn von euch ein Nutztier in Brunnen fällt, dann holt ihr es auch wieder raus, ja? Und da werde ich ja wohl auch einen Menschen heilen dürfen. Aber so weit sind wir hier noch nicht. Ja, jetzt sind wir Vers 15, auch die Pharisäer fragen diesen Menschen, wie er sehend geworden wäre. Und auch jetzt verweigert der ehemals Blinde nicht mehr das Wort. Er sagt zu den Pharisäern, einen Brei legte er mir auf die Augen und ich wusch mich und bin nun sehend. Na, was ist denn das für eine komische Geschichte? Hat ihn jetzt der Brei sehend gemacht oder das mich waschen? Der Teich Siloah hatte ja dieses Image oder diesen Ruf und es hat da wohl auch immer wieder Heilungen gegeben. Heilendes Wasser gibt es ja manchmal. Jedenfalls hat Jesus ihn da noch hingeschickt und jetzt sagen einige der Pharisäer, Achtung, jetzt kommt Pharisäerlogik, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Und warum hält er den Sabbat nicht? Naja, er hat einen behinderten Menschen ins unbehinderte Leben geführt, geheilt. Ja? Aber der Sabbat ist offensichtlich hier auch wichtiger als dieses Wunder von Jesus, als diese Heilung, die Jesus hier verbracht hat. Und da geht es gleich weiter. Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Ja, das sind jetzt die anderen. Die sind dann doch, jetzt lass mal einen Sabbat weg, aber selbst wenn er jetzt gesündigt hätte, aber so ein Zeichen, wer von uns kann denn einen Blinden sehend machen? Und es entstand Zwietracht unter ihnen. Vers 17, da sprachen sie wieder zu dem Blinden. Was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Ja? Also dieser geheilte Blinde, der merkt schon, also ja, das ist nicht gewöhnlich, was mir hier passiert ist. Das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Das muss ein Mann Gottes sein. Die Propheten waren ja die, die im Namen Gottes gesprochen haben und die deshalb eben auch zumindest den Ruf hatten. Oft war es auch so, dass sie den direkten oder einen direkteren Draht zu Gott hatten. Also das ist jetzt die Vermutung des Blinden. Er ist ein Prophet. Ja, aber die Juden, ein Begriff, der übrigens im Johannesevangelium oft benutzt wird, wenn er die jüdischen Einflussreichen oder die jüdischen Mächtigen, also der Hohe Rat, die Pharisäer, die Sadduzäer, wenn die gemeint sind, dann hat Johannes oft, schreibt er nur noch die Juden, Das könnte damit zusammenhängen, dass als das Johannesevangelium geschrieben wurde, das war das Letzte, was geschrieben wurde. Johannes war ja auch ganz jung und wahrscheinlich sogar der Jüngste. Und er hat natürlich das auch aufgeschrieben für die christliche Gemeinde damals. Und wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass es da gewaltig schon immer gekracht hat, immer mehr. Am Anfang durften die Christus-Nachfolger, die Jesus-Nachfolger noch in die Synagogen, später nicht mehr. Aber so weit sind wir noch nicht hier in der Geschichte. Nur die, für die es geschrieben wurde, die haben eben schon einige Jahrzehnte später gelebt. Und da vermutet man, dass Johannes oft nur die Juden sagt, also die, die uns anfeinden, die Jesus nicht angenommen haben. So. Also diese Juden glaubten nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war. Naja, das ist auch eine Möglichkeit. Ja, okay, also es kann ja sein, dass du siehst, okay, aber da warst du halt vorher nicht richtig blind. Man probiert halt mal alles. Und so fragen diese Juden, und zwar fahren sie die Eltern, sie rufen die Eltern von Jesus, die Eltern von dem Blinden, der sehend geworden war, und sie fragten und sprachen: Ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, er sei blind geworden? Wieso ist er nun sehend? Die Eltern antworten kurz und knapp, Vers 20: Wir wissen, dass dieser unser Sohn blind ist und dass er blind geboren ist. Aber wieso er nun sehend ist, wissen wir nicht. Und wer ihm seine Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn, er ist alt genug, lasst ihn für sich selbst reden. Dieses etwas Flapsige, dieses auch mal eine Antwort zurückzugeben, ja, die mehr sowieso hingeschmissen wirkt, ist übrigens etwas Typisches im Johannesevangelium. Auch Jesus hat hier manchmal tough mit seinen Gegnern geredet. Und die Eltern sind einfach genervt, ja, dass sie dahergeholt werden und jetzt werden sie da noch ausgefragt. Auch bei ihnen wird nichts berichtet, die müssen doch überglücklich geworden sein, dass ihr Sohn sehend geworden war. Vers 22 gibt uns eine Erklärung. Das, nämlich was wir gerade gelesen haben, das sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden, also vor den hochstehenden Juden, die innerhalb der jüdischen Gemeinschaft sozusagen das Wort hatten. Denn die Juden hatten sich schon geeinigt, wenn jemand ihn als den Christus bekenne, der solle aus der Synagoge ausgestoßen werden. Ja? Ich habe mal nachgeschaut und Ausleger weisen eben darauf hin, dass die Zusammenkünfte in der Synagoge nicht nur waren, um einen Gottesdienst oder eine Andacht zu haben, sondern das war Gemeinschaft. Ja? Also ich denke, wir können uns das so etwas vorstellen, wenn jetzt jemand zu uns, die wir uns wirklich mit der Gemeinde, mit unseren Glaubensgeschwistern, auch den Gästen, verbunden fühlen und jetzt kommt einer und sagt, du darfst nicht mehr in die Gemeinde Nymphenburg, lass dich ja bei uns nicht blicken. Ja? Und es war noch schlimmer, denn die Menschen hatten damals nicht so viele Alternativen. Also die Eltern, die wussten, Mensch, jetzt müssen wir aufpassen, wenn wir was Falsches sagen, dann schmeißen die uns raus. Darum sagten seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst, weil sie so Angst hatten. So. Jetzt, die Pharisäer gämlich locker, da riefen sie noch einmal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch, also Jesus, ein Sünder ist. Der Blinde, der kann schon auch argumentieren, der Blinde antwortete, der ehemals, ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Erinnert so ein bisschen an die eine Zeile in Amazing Grace, I was blind, but now I see. Ja, vielleicht ist es von da genommen. Ist ja auch ein sehr schönes Bekenntnis. Ich war blind und bin nun sehend. Und da fragten sie ihn, was hat er mit dir getan? Wie hat er deine Augen aufgetan? Denken sie, ach, vielleicht gibt es da einen Trick. Oder? Also jetzt müssen wir schon mal hier richtig nachfragen. Er antwortete ihnen, dieser, der jetzt sehen konnte und der jetzt bestimmt ganz andere Sachen machen wollte, als sich von den Pharisäern hier verhören zu lassen. Also sagt er, ich habe es euch schon gesagt und ihr habt es nicht gehört. Was wollt ihr es abermals hören? Achtung, wollt ihr auch seine Jünger werden? Also es ist ganz schön süffisant, ne? So, ja, und ich habe es euch gesagt, aber ihr habt es nicht gehört. Wollt ihr auch seine Jünger werden? Ja, und jetzt hauen sie natürlich zurück. Da schmähten sie ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Ja, also wenn man die vorigen Kapitel gelesen hat im Johannesevangelium, da berichtet Johannes von diesen hitzigen Diskussionen, wo Jesus auch sagt, mich hat es schon gegeben, ich habe schon gelebt, als von Abraham noch keiner was wusste. Und das ist, kommen Sie eben im Johannesevangelium, ist es so ein ganz wichtiges Thema. Du bist sein Jünger, sagen Sie zu dem, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat. Woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Naja, wenn man es nicht wissen möchte, kann man leicht sagen, wir wissen es nicht. Denn wie gesagt, auch da kapitelweise hat Jesus versucht, gerade den Pharisäern und Schriftgelehrten zu erklären, wer er ist und ja, warum er diesen Dienst tut. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Von Anbeginn der Welt an hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Also jetzt auch der blind gewesene sagt jetzt eben auch logische Schritte und da sind wir uns doch einig und das wissen wir doch, ja, so. Und jetzt, ja, das war jetzt sozusagen, das war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Jetzt antworten die Juden, sie antworten und sprach zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Und jetzt passiert's und sie stießen ihn hinaus. Ausleger sind ziemlich sicher, dass dieser letzte Satz bedeutet, er wurde jetzt aus der Gemeinschaft der gläubigen Juden ausgestoßen. Ihm wurde jetzt sozusagen Hausverbot erteilt, Synagogenverbot. Ja? So, und jetzt kommt ein sehr bewegender Schluss dieser Geschichte. Es kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten, ab Vers 35. Und als Jesus ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist's, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist's. Diese kleine Passage, die muss man wirklich intensiv auf sich wirken lassen, denn was Jesus hier tut, dass er sich einem Menschen noch dazu, einem, der überhaupt keine hohe soziale Stellung hatte, der völlig uninteressant war im sozialen Leben und im Gemeindeleben der Synagoge, dem offenbart sich Jesus und sagt, der Menschensohn ist der, der mit dir redet. Jesus ist auch extra da zurückgegangen. Und der Geheilte sagt der Herr, ich glaube. Und er betete ihn an. Mit anderen Worten, er hat wirklich erkannt, dass Jesus der Menschensohn ist, dass er der Messias ist und dass er kein Mensch im allgemeinen Verständnis ist, sondern dass er tatsächlich göttlich ist. Denn nur wer göttlich ist, darf angebetet werden, sonst wäre das Götzendienst gewesen. So. Und Jesus spricht dann noch in den letzten Versen, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, die nicht sehen, sehend werden und die, die sehen, blind werden. Aha, Jesus gibt hier noch eine Erklärung, warum gerade dieser Blinde jetzt auch geheilt wurde. Jesus kam vorbei, die Jünger hatten eine Frage, Jesus konnte das klären und jetzt sagt Jesus hier, es geht nicht nur um die physischen Augen, es geht nicht nur um unsere Sehwerkzeuge, wie man so sagen möchte, es geht noch viel mehr um das geistliche Sehen, damit den Menschen die Augen aufgetan werden, damit sie geistlich sehen und mich erkennen als der ich bin, nämlich der gesandte Messias. Und dann sagt er eben auch, Und die, ich bin gekommen, damit die, die sehen, nicht sehen, sehend werden. Und jetzt geht es weiter. Und die sehen, blind werden. Und das spricht dann natürlich an, also vor allem diese Judengruppe an, die ihn da verfolgt und am liebsten gleich aus dem Verkehr ziehen würde. Und tatsächlich, die sind nie weit weg. Ich habe mir gedacht, das muss wie in so einem autoritären Staat gewesen sein. Ich habe mal von jemandem gelesen, der war in Nordkorea, hatte sich irgendwie eingeschleust und der beschreibt es so, wie er immer wieder gemerkt hat, naja, das ist nicht nur alles verwanzt, sondern die haben dauernd jemand auf mich angesetzt. Und so ähnlich war es schon, so nach dem Motto, also den müssen wir im Auge behalten, da muss immer jemand in Hörweite sein. Und so heißt es auch hier, da hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, hörten das und fragten ihn, sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen, wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Gebe Gott, dass wir immer sehend sind, wenn es um geistliche Dinge geht und wie vorhin schon so schön geschildert wurde, dass wir in diesem Sehen können eben auch wachsen und dass wir damit letztlich Gott verherrlichen. Amen. Wir beten. Ja, großer Gott und lieber Vater im Himmel, Herr Jesus, wir sind so voll Dankbarkeit, Herr Jesus, wenn wir lesen, was du getan hast für die Menschen damals, als du auf dieser Erde warst. Und dass uns diese Berichte auch überliefert sind und dass sie so genau überliefert sind und was wir alles darin auch verstehen. Herr Jesus, du hast es so begreiflich auch für uns gemacht und jeder, der guten Willens ist und glauben möchte, da vertrauen wir darauf, dass du dann auch die Fähigkeit dazu schenkst. Hilf doch, dass wir immer Freude an deinem Wort haben, dass wir es regelmäßig auch lesen und unser Leben immer wieder neu daran auch ausrichten. Und so wie du von dir gesagt hast, dass du das Licht der Welt bist, so hast du uns ja den Auftrag gegeben, dass wir Licht für die Welt sein sollen. Natürlich in viel kleinerer Dimension, aber ja, jeder und jede so, wie die Befähigung dazu ist. Gib lieber Gott, dass wir auch, wenn wir gehört haben und gelesen haben und im Stillen gesungen haben, dass wir das auch mit hinaustragen, wenn wir uns hier wieder verabschieden. Und gib doch auch, Herr, dass wir immer wieder neu deinen Segen erleben dürfen und auch vor allem, wie wir anderen Menschen zum Segen werden können. So bitte ich dich auch für unsere Gemeinde, dass du uns reichlich segnest, nach innen, aber auch nach außen, dass wir ein Licht sind, da wo wir sind und wie es uns möglich ist. Sei mit den Jugendlichen und mit den Kindern in besonderer Weise, Herr. Herr Jesus, du hast gesagt, den Kleinen gehört das Himmelreich und darauf vertrauen wir, aber wir möchten auch, dass sie hier gute Erfahrungen machen und dass dadurch auch der Glaube in ihnen geweckt wird. Und so sei nun bei uns, wenn wir auseinandergehen, dass wir bewahren, was wir heute wieder erleben durften und dass wir es dann auch in die neue Woche mitnehmen können. Herr Jesus, wir loben dich und wir danken dir in deinem Namen. Amen.